Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Max Oppel.
Die Nachtigall von Indien ist gestorben, Lata Mangeshkar. Ihre Stimme ist in über 1000 Bollywood-Filmen zu hören. Indien hat 2 Tage Staatstrauer angekündigt. Ja, wer war diese außergewöhnliche Frau? Darum geht's jetzt hier gleich im Kompressor. Herzlich willkommen. Alle Räder stehen still in Indien zurzeit, weil die Sängerin Lata Mangeshkar gestorben ist mit 92 Jahren. 2 Tage Staatstrauer, Fahnen auf Halbmast, sogar die Zentralbank verschiebt eine wichtige Sitzung. Das ist schon bemerkenswert. Also das wäre in Deutschland, glaube ich, so kaum vorstellbar. Und deshalb wollen wir von unserer Korrespondentin Silke Dietrich in Neu-Delhi Näheres dazu wissen. Hallo.
Hallo.
Ja, Silke, woher diese unglaubliche Verehrung für Lata Mangeshkar? Warum ist sie so wichtig?
Also es ist vor allen Dingen, weil die Leute wirklich ihre Stimme so geliebt haben. Klar wie ein Kristall, so wird das heute in den Tagen die ganze Zeit beschrieben. Hören wir vielleicht einfach mal kurz rein, wie sie klingt. Ein bisschen mehr was für indische Ohren, aber genau dieser Song, der geht mir auch gerade überhaupt nicht mehr aus den Ohren, weil der so gut passt eigentlich auch zu ihrem Leben. Sie singt darin, mein Name wird eines Tages verschwinden, auch mein Gesicht wird sich verändern, aber meine Stimme ist meine Identität, wenn du dich an sie erinnerst. Mhm. Und das läuft hier wirklich gerade in allen Radiowellen rauf und runter.
Natürlich enorm hilfreich, wenn man Indisch verstehen kann oder diese Sprache, die sie eben gesungen hat. Wie haben jetzt die Menschen in Indien auf ihren Tod reagiert?
Es war wirklich das absolute Top-Thema gestern. Alle Medien haben darüber berichtet. Und als ich gestern durch Neu-Delhi gefahren bin mit meiner Vespa, habe ich überall indische Flaggen gesehen, die dann aber auf Halbmast gehisst wurden. Selbst der indische Premierminister hat auf Twitter geschrieben, sie hinterlässt in unserem Land eine Leere, die nicht gefüllt werden kann. Und heute bin ich nochmal durch die Straßen gelaufen und habe Leute gefragt und wirklich alle Inderinnen und Inder wussten von ihrem Tod und alle waren ziemlich bestürzt.
Oh, just have worship, Lataji.
Wir haben sie immer verehrt, sagt sie hier. Wir sind mit ihren Songs groß geworden. Was für eine unfassbar gute Stimme sie hatte. Aber sie und ihre Songs werden immer in unseren Herzen weiterleben.
Lataji lives in everyone's hearts.
We were very depressed, very sad for us.
Wir waren total deprimiert und schockiert, als wir von dem Tod erfahren haben, sagt ein Student hier. Das ist ein riesiger Verlust für ihn. Sie war wie eine Göttin für uns. Sie wird die Beste und Einzige bleiben. Niemand wird sie ersetzen können. Ja, und alle lieben sie.
No one ever and ever be replace her.
I had tears in my eyes.
Ich hatte Tränen in den Augen, als ich es gehört habe, sagt eine Büroleiterin. Sie hat so viele Lieder gesungen, in 36 Sprachen. Sogar mit 90 hat sie noch gesungen auf der Bühne. Sie hatte so eine Magie in ihrer Stimme. Sie war wirklich die Stimme Indiens. Und sie hatte eben auch den Namen die Nachtigall von Bollywood.
And that is why she was called Nightingale of Bollywood.
Ja, und sie hat ja eben diese 70 Jahre währende Karriere wirklich gehabt. Eigentlich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ist sie eigentlich schon eingestiegen. Also wie konnte sie so berühmt werden?
Also sie kam aus einer ziemlich berühmten Musikerfamilie und musste dann sehr früh arbeiten, weil ihr Vater mit 13 gestorben war. Und das heißt, sie musste Geld verdienen und was sie konnte, war singen. Das hatte sie zu Hause gelernt. Dann ist sie nach Mumbai gezogen und Mumbai ist eben die Stadt für Bollywood. Und Bollywood, das muss ich vielleicht noch mal kurz erklären, Bollywood ist nicht nur Kino in Indien. Bollywood ist ein Lebensgefühl, gehört absolut zum indischen Leben mit dazu. Und es sind ja nicht nur Filme, sondern in diesen Filmen wird ja immer gesungen und getanzt. Und da geht es dann um die Liebe, um das ganze Auf und Ab im Leben, dem Frust, dem Glück. Und das vereint auch wirklich alle Menschen in Indien. Das heißt, diese Songs sind immer schon bekannt, weil die in den Radiosendern laufen, bevor die Filme rauskommen. Und das ist der ärmste Rikscha-Fahrer, kennt diese Songs, oder dann eben auch der reichste CEO hier. Und du hast es eben gesagt, also Lata Mangeshkar, die war 7 Jahrzehnte in diesem Geschäft. Die hat 25.000 Lieder gesungen in mehr als 2.000 Filmen. Und das ist eigentlich wirklich das, was sie dann so unschlagbar bekannt gemacht hat. Und das Verrückteste finde ich eigentlich noch, sie hat nie selber dann live als Schauspielerin gesungen, sondern es gibt sehr, sehr berühmte Schauspielerinnen. Sie war dann nur die Playback-Stimme, und nur anhand ihrer Stimme erkennen die Inderinnen und Inder sie. Also die kennen natürlich mittlerweile auch ihr Gesicht, weil sie dann auch auf Konzerten zu sehen war. Aber sie hat einfach ihre Stimme quasi immer verliehen.
Das ist eigentlich eine gewisse Tragik, ne? Kann man sagen. Wollen wir noch ein
Im Prinzip, ja, aber es ist ein Riesengeschäft hier, auf jeden Fall.
Wollen wir noch eine kleine Musik weitere hören? Hast du noch eine Musik?
Ja, können wir auf jeden Fall noch machen, weil die hat auch wirklich nicht nur in Bollywood-Songs dann irgendwie die präsentiert, sondern sie hat auch sehr an das patriotische Herz der Inderinnen und Inder appelliert. Das war ein Song, den sie für die Soldaten gesungen hat, die im Krieg von Indien gegen China umgekommen sind. Das hat sie öffentlich gesungen, und da hatte sogar der damalige Premierminister dann geweint vor allen. Also die Stimme von ihr, die lässt wirklich niemanden unberührt hier in Indien.
Und nun wird es dann auch ein Staatsbegräbnis geben für Lata Mangeshkar. Gestorben, ganz Indien trauert, und das waren sehr schöne Eindrücke, Hintergründe, auch wenn es ein trauriges Ereignis ist. Von Silke Dietrich aus Neu-Delhi. Vielen Dank.
Gerne.
Das ist die Stimme einer Hauptdarstellerin, nämlich der Milchkuh Luma aus dem britischen Kent. In ihrem Dokumentarfilm Cow hat Regisseurin Andrea Arnold deren Alltag festgehalten, ohne allzu viel Worte darum zu machen. Man hört halt eher Muhen und Stallgeräusche. Dieser Film erscheint diese Woche bei uns auf dem Streamingdienst Mubi.com. Tja, warum soll man sich sowas anschauen? Welche Rolle und Bedeutung haben eigentlich Tiere im Kino? Darüber hat sich unser Filmkritiker Patrick Welinski Gedanken gemacht. Hallo.
Hallo.
Ja, Patrick, ein Film über das Leben einer Kuh. Funktioniert das?
Ja, die Frage habe ich mich auch gestellt, aber meine Skepsis löste sich dann doch schnell in Luft auf, denn Andrea Arnold schafft es, eine sehr intime Nähe zu diesem Tier aufzubauen. Dabei ist die Struktur des Films recht klar, es ist hier reine Beobachtung und der Versuch, mal die Welt mit den Augen dieser Luma zu sehen. Also hier gibt es eine Blickumkehr, nicht auf das Tier gucken wir, sondern mit ihren Augen auf diese Situation. Und naja, diese Situation ist die Realität der Nutztierhaltung im 21. Jahrhundert. Die Existenz dieses Tieres gibt nur eine, sie soll funktionieren, sie soll Milch produzieren und Kälber gebären. Und das zeigt Arnold ganz einfach, was das bedeutet, wie diese Kuh damit umgeht. Sie zeigt aber auch das Leben im Leerlauf. Die Kuh ist einfach mal gelangweilt und schaut einfach nur mal durch die Landschaft. Und das bekommt eine wirklich sehr immersive Qualität. Wir sind dann plötzlich so richtig reingesogen in das Leben dieser Kuh. Und fast könnte man sagen, dass Arnold durch diese Nähe das Bewusstsein dieses Tieres einfängt. So intensiv und so nah kommen wir diesem Leben.
Und das alles, ohne dass das Tier jetzt etwa eine künstliche Stimme bekommt oder so, ja, also ohne Tricks. Ja. Aber andererseits, ja, beobachtet wird, normalerweise ist aber doch auch ein Statement in solchen Dokus versteckt, also wenn es vor allem um Tierleid geht, ja, also oder um die Haltungsbedingungen von Nutztieren.
Ja, der Film ist natürlich ein Empathietest für uns und der Assoziationsraum, der sich durch diese Bilder öffnet, wenn wir diese Kuh betrachten, übrigens ganz nüchtern, gar nicht so geleitet, der ist politisch, weil wir uns dann fragen, ob wir das wollen, dass ein Tierleben derzeit derart dezimiert ist, nur auf unseren Nutzen dezimiert ist. Aber das ist mir wichtig zu sagen, dies ist kein Film mit einer reinen Agenda. Das ist kein politisches Pamphlet, kein lauter Aktivismus, der uns, keine Ahnung, zum sofortigen Veganismus konvertieren möchte. Das ist auch kein Film, der mit Schocks arbeitet. Ja, da hatten wir ja schon alles. Das ist ein Film, der diesen Bauernhof letztendlich zeigt durch die Augen dieser Kuh. Und das ist ein ganz großes Qualitätsmerkmal auch dieser Autorenfilmerin Andrea Arnold, die viel zu intelligent ist, um hier einfach nur rumzubrüllen und Parolen von einer nachhaltigeren Tierhaltung von sich zu geben. Cow ist eine poetische Lebensgeschichte einer Kuh.
Das, ja, bei der Kuh mag es das erste Mal auf diese Weise sein, aber es gab vor 2 Jahren schon mal einen Dokumentarfilm über ein Tier aus Sicht eines Tieres sozusagen, Gunda, das Leben einer Sau, und Hollywood-Stars wie etwa der sonst auch sehr umweltbewegte Leonardo DiCaprio waren begeistert. Ja, dabei geht es eben um, ja, um das Leben von Tieren. Kann man sich schon fragen, warum dieser Jubel?
Ja, das ist interessant. Ich glaube schon, dass dieses politische Bewusstsein einiger Hollywood-Stars und Filmemacher da schon eine Rolle spielt. Man könnte vielleicht auch von einem Ecological Turn sprechen. Also eben angefeuert durch die Klimakatastrophe engagieren sich Hollywood-Stars und bekannte Regisseurinnen und Regisseure für Nachhaltigkeit und wollen das auch irgendwie in ihrer Arbeit aufarbeiten. Und Gunda ist deshalb so ein gutes Beispiel, weil der Regisseur Kosakowski ja mit sehr stilisierten Bildern gearbeitet hat, anders als Andrea Arnold. Er hat das Leben dieser Sau erzählt in sehr, ja, kunstvollen Schwarz-Weiß-Bildern, was ja wiederum einen Martin Scorsese begeistert hat. Und es geht ja bei Regisseuren dieser Kategorie immer auch um die Frage, welche Empathienarrative gibt es? Wie können wir anders erzählen, moderner erzählen? Und das wird derzeit subsumiert unter dem Begriff Green Storytelling. Das ist sehr modern und das wird uns noch sehr lange beschäftigen, vor allem unter dem Aspekt, ob hinter der Didaktik des Ansatzes Rettet den Planeten auch Raum für künstlerisches Erzählen ist.
Und welche Rolle spielen da Tiere überhaupt in der Geschichte des Kinos?
Ja, also wenn ich mich erinnere, ein Edward Muybridge hat Ende des 19. Jahrhunderts, also einer der Gründerväter der Kinotechnik, ja, auf seinen ersten Bilderstreifen hatte ein galoppierendes Pferd gebannt. Ja, also Kino ist Bewegung, ist Kinetik und Tiere verkörpern das auf eine sehr natürliche Art. Kino ist aber auch Spektakel, also geboren auf dem Jahrmarkt. Und auch auf dem Jahrmarkt spielen Tiere eine wichtige Rolle. Deshalb sieht man auf den frühen Filmen auch boxende Kängurus oder Elefanten in der Manege. Später dann, wenn wir von so richtigen Spielfilmen mal sprechen, gibt es 2 prägende Motive, die sich dann entwickeln, wenn es um den Umgang mit Tieren im Kino geht. Zum einen, da ist die Frage, wie viel Mensch ist im Tier, also der sogenannte Anthropomorphismus, den ja vor allem Walt Disney in die Welt gebracht hat, ne? Mickey Mouse oder Donald Duck, Das sind Tiere, aber sie verhalten sich wie Menschen, wie wir. Wir erkennen uns in ihnen. Das geht dann weiter bis zur Ratte Remy in Ratatouille, die ein großer Kochkünstler ist. Und das andere, der andere Strang, wenn man so möchte, dieser Betrachtung, das ist eine sehr romantisierende Idee vom Tier als bester Freund des Menschen, als Sidekick, als Retter, als Helfer. Das sind so Tiere wie Lassie oder Mr. Ed oder Schweinchen Babe in der großen Stadt. Das sind dann Filme, die von einer Symbiose schwärmen, wo der Mensch aber immer die Krone der Schöpfung ist. Und das Tier ist toll und intelligent, aber es ist immer dem Menschen untergeordnet. Und so, dass diese menschgemachte Ordnung nie wirklich hinterfragt wird und das Tier immer ein tröstendes, cleveres Maskottchen ist, das unser Leben bereichert.
Ja, bis dann später Filme kommen, die das Ganze eben auch doch auf das Tierleid auch zuspitzen. Also Free Willy fällt mir da noch ganz spontan ein. Also die Frage, wie man ein Tier zeigt, bekommt dann was Politisches?
Ja, ich finde, gerade in den 70er Jahren gibt dann so sehr aufklärerische Dokumentarfilme, die auch dann sehr wichtig waren für die Tierschutzbewegung und den Tierschutzaktivismus. Ich möchte nur 2 erwähnen. The Animals-Film aus Großbritannien, der einen unglaublichen Schock ausgelöst hat, damals im vor allem angloamerikanischen Raum, weil dort die Misshandlung der Tiere für unsere Ernährung gezeigt worden ist. Und das Plakat des Films titelte schon, es geht nicht um sie, es geht um uns, um unser Verhalten. Oder Primate von Frederick Wiseman, der sehr kalt gezeigt hat, wie Tiere zu Forschungszwecken letztendlich auch missbraucht werden. Das andere, was mich aber fast schon viel mehr interessiert, ist eine gewisse Angst, die sich im Genre-Kino zeigt. Ja, das Gefühl, dass es nicht richtig ist, dass wir diese Tiere derart degradieren und uns unterordnen. Ja? Kann ein Tier gezähmt werden, ist es toll und unterhaltsam, aber wenn nicht, dann ist es plötzlich beängstigend. Dann wird es zur Gefahr, wie King Kong. Oder es wird zu einer anonymen Bedrohung, wie die Vögel bei Hitchcock. Und irgendwann, wer weiß das schon, werden sich die Tiere an uns vielleicht rächen, wie in diesem ganzen Planet der Affen-Film. Und das Interessante an diesem Genrefilm ist, dass der Kampf des Menschen gegen die Tiere meistens für die Tiere endet. Und diese unterbewusste Angst, die erzählt das Kino auch schon sehr lange immer mit.
Das ist die spannende Entwicklung. Vielleicht nur noch sozusagen eine Strömung, die du auch mitverfolgst, Patrick, dass ja die Filmtechnik ja auch letztlich mit den Tieren gehen kann. Also es ist ja nicht so einfach, Tiere zu filmen, die dann eben auch gehorchen. Und ist dann nicht letztlich das Kino selber auch ein Bezwinger der Tiere, weil es sie ja für den Film braucht?
Ja, das stimmt. Der Filmkritiker Bela Ballas hat mal gesagt, Tiere vor der Kamera spielen nicht, sondern sie leben. Und deshalb ist es jetzt spannend zu sehen, dass es viele Filme gerade von Disney gibt, wie König der Löwen oder das Dschungelbuch, die mit realen Tieren verfilmt worden sind. Aber diese Tiere sind ja nicht real, aber sie sind aus dem Computer. Und es stellen sich ganz neue philosophische Fragen. Ist ein digital erzeugter Löwe ein echter Löwe? Haben wir ihn dann domestiziert bis zum Gehtnichtmehr? Oder gibt es da auch etwas Animalisches, etwas, was sich dem entzieht? Das sind so diese neuen animalischen, filmischen Fragen, die sich stellen, wenn wir über das Kino des 21. Jahrhunderts dann vielleicht sprechen.
Diese Woche geht die Doku Cow von Andrea Arnold an den Streaming-Start auf mobi.com und das waren Hintergründe über Tiere im Film von Patrick Welinski. Vielen Dank.
Bitte.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Susanne Balthasar.
Der renommierte Theater- und Opernregisseur Hans Neuenfels ist tot. Er starb am Sonntagabend im Alter von 80 Jahren in Berlin, wie seine Familie über einen Anwalt mitteilte. Der in Krefeld geborene Regisseur hatte seine Schauspiel- und Regieausbildung in Wien begonnen und dort seit Mitte der 1960er Jahre inszeniert. Er arbeitete auch am Theater Heidelberg, am Stuttgarter Staatstheater und am Schauspiel Frankfurt. Ende der 1980er Jahre war er Intendant der Freien Volksbühne in Berlin. Bekannt wurde Neuenfels auch als Opernregisseur in Berlin, Bayreuth und Wien. 2005 und 2008 wurde er als Opernregisseur des Jahres ausgezeichnet. 2016 erhielt er den Deutschen Theaterpreis Faust für sein Lebenswerk. Die neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth will in ihrer Amtszeit einen Schwerpunkt auf die Erinnerungskultur legen. Dabei gehe es etwa um die Frage, wie Erinnerung in Zeiten ohne Zeitzeugen aussehen könne, sagte sie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Auch wolle sie die Erinnerungskultur um den Bereich der Dekolonialisierung erweitern. Als weitere Schwerpunkte nannte Roth die Gesellschaft der Vielen und den Kampf gegen den Klimawandel. Spotify will am US-amerikanischen Podcaster Joe Rogan festhalten, auch nach rassistischen Äußerungen. Der Vorstandsvorsitzende des Streamingdienstes, Daniel Ek, schrieb in einem Mitarbeiterbrief, er glaube nicht, dass die Antwort sein könne, Rogan zum Schweigen zu bringen. Nichtsdestotrotz verurteile er die Äußerungen auf das Schärfste. Zuvor hatte der Podcaster für seine rassistische Wortwahl um Entschuldigung gebeten. In einer Videomontage mit Auszügen aus seinen Sendungen der vergangenen 12 Jahre hatte Rogan mehrmals Menschen mit schwarzer Hautfarbe rassistisch beleidigt. Der 54-Jährige war in der vergangenen Woche auch wegen der Verbreitung von Falschinformationen zur Corona-Pandemie auf Spotify in die Kritik geraten. Ein zerstört geglaubtes Werk des Expressionisten Erich Haeckel ist wiederentdeckt worden. Restauratoren fanden das Bild »Die Bedini-Truppe« von 1931 auf der verdeckten Leinwandrückseite eines anderen Werks. Das erfuhr die Deutsche Presseagentur von der Landesbank Baden-Württemberg, kurz LBBW. Haeckel hatte die Rückseite demnach auf einer Holzplatte befestigt und vergessen. Die Restauratoren arbeiteten im Rahmen einer Jubiläumsausstellung der LBBW im Stuttgarter Kunstmuseum an den Bildern. Das Museum will das wiederentdeckte Werk nun ab dem 11. Februar präsentieren.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Der Manga-Zeichner Osamu Tezuka wurde mit Kindercomics berühmt einst und danach hatte er aber eine dunkle Phase. Auf einmal waren auch Sex and Crime Teil seiner Comicwelt. Und darüber sprechen wir gleich hier im Kompressor. Nochmal willkommen. Osamu Tezuka. Wer sich ein bisschen für japanische Comics interessiert, der kennt diesen Namen auf jeden Fall. Es handelt sich um den Gott des Manga, den Schöpfer von Werken wie Kimba oder Buddha. Nun ist das vielleicht düsterste Werk Tezukas endlich auf Deutsch erschienen, nach mehr als 45 Jahren, Mu Wa, geschrieben MW, ein Thriller aus den 70er Jahren, Hardcover Deluxe-Ausgabe bei Carlsen. Und das ist auch Kommunikationsagent und Japan-Experte und Fan Björn Eichstätt nicht entgangen. Ich grüße Sie.
Hallo.
Ja, was macht denn Osamu Tezuka eigentlich so außergewöhnlich?
Ja, Osamu Tezuka ist mit Sicherheit der bedeutendste Manga-Zeichner und Autor aller Zeiten, kann man sagen. Im Westen könnten wir ihn vielleicht vergleichen mit Walt Disney. Er hat nach dem Zweiten Weltkrieg in Japan den Manga im Prinzip im Alleingang von einfachen Comicstrips in Zeitungen hin zu einer literarischen Kunstform entwickelt. Er hat auch sehr viele Genres ins Leben gerufen. Vorher gab es eben immer nur so diese netten, kleinen, humoristischen Geschichten. Aber er hat Themen wie Science Fiction, aber auch speziell Mangas für Mädchen zum Beispiel geschaffen. Und er hat insgesamt mehrere hundert Manga-Serien veröffentlicht. Ich habe mal irgendwo gelesen, 150.000 Seiten Manga gezeichnet, was natürlich enorm ist. Und später hat er dann auch noch den Anime-Boom ausgelöst. Das begann mit der Serie Astro Boy. Später hat er aber auch Serien wie Kimba, der weiße Löwe, die es in den späten 70ern, frühen 80ern auch in Deutschland im Fernsehen zu sehen gab, gemacht. Und das heißt, hier muss man wirklich sagen, Comic und Zeichentrickfilm, da war er der japanische Revolutionär.
Und nun also zu einer sehr späten Zeit dieses düstere Werk endlich auf Deutsch, Mu war. Vielleicht sollte man mal erklären, warum es düster ist, beziehungsweise welchen Platz es einnimmt in der Geschichte von Tezukas Gesamtwerk.
Ja, Tezuka hat eben eher mit diesen Kindergeschichten angefangen, die er dann in epische Werke verwandelt hat. Aber er war eben doch ein Zeichner für Kinder und für Jugendliche. Und im Umfeld von Tezuka, also tatsächlich unter seinen Assistenten, sind dann mit der Zeit immer rohere Geschichten für Erwachsene entstanden. Der Nachwuchs, den er selber herangezogen hat, der wurde im Prinzip zur neuen Avantgarde. Und man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen mit einer Entwicklung im Kino Hollywoods, nämlich dem New American Cinema, also Filme wie Taxi Driver zum Beispiel, die in den späten 60ern und frühen 70er Jahren so dieses Hollywood-Studio-Kino im Prinzip mit sehr viel ungewöhnlicheren und rohen Stoffen revolutioniert haben. Und das gab es eben im Manga-Bereich auch. Diese Entwicklung nannte sich Egekiga. Und dann kam Tezuka in so eine Situation, in dem er im Prinzip selber von den anderen Mangaka so ein bisschen als ja, Kinderkram betrachtet wurde. Also wer ernsthaft sich mit Manga beschäftigt hat in der Zeit, der hat keine Tezuka-Geschichten mehr gelesen. Das konnte er aber natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und so ist er selber in diese Richtung gegangen, ist selber in den späten 60ern, frühen 70ern deutlich düsterer, deutlich politischer geworden. Und MW oder Muwa ist sicherlich das Werk, was da besonders heraussticht. Da war er wirklich dann wieder richtig am Puls der Zeit. Also man könnte vielleicht im übertragenen Sinne sagen, Muwa ist sowas wie der Taxi-Driver von Osamu Tezuka.
Da wird es dann eben schmutzig und düster. Vielleicht ganz kurz, was heißt MW überhaupt? Also wofür steht das Muwa?
Ja, das ist tatsächlich auch in diesem Manga nicht so ganz klar. Also MW ist im Prinzip der Name eines Giftgases in der Geschichte, das eine zentrale Rolle spielt. Und man liest aber an vielen Stellen, dass es da eben sehr unterschiedliche Interpretationen gibt. Die einen sagen, das steht für Mad Weapon. Andere sagen, das steht für Man und Woman. Nochmal andere sagen, es steht, da ja M und W im Prinzip zwei sich spiegelnde Buchstaben sind, auch ein bisschen für unterschiedliche gegenläufige Prinzipien, die in dieser Geschichte eine Rolle spielen. Denn es geht hier um zwei Männer, Yuki und Garai heißen die. Die sind die Überlebenden eines Giftgasunfalls. Und dieses Giftgas MW löscht eine komplette japanische Insel aus, bis auf diese beiden Männer, die nämlich zufällig zur Zeit dieses Unfalls in einer Höhle sind. Und später, die Geschichte spielt dann vor allem 15 Jahre nach diesem Zwischenfall. Das heißt, der eine entwickelt sich so in Richtung des Bösen, der andere in Richtung des Guten. Und in diesem Buch wird dann sehr ausführlich verhandelt, eben diese unterschiedlichen Prinzipien, die Komplexität des Lebens. Und ja, dafür könnte dieses MW eben auch stehen. Also es hat durchaus eine Metaebene.
Und dann eben auch Themen wie Sexualität und Gewalt, was er vorher eben nicht zu seinem Repertoire gehört hat. Nun jetzt diese deutsche Erstveröffentlichung erst 45 Jahre später. Warum? Beziehungsweise warum hat es lang gedauert?
Also ich glaube, es hat tatsächlich sehr, sehr lange gebraucht, bis man eben auch diese düstere Phase des Mangas in den 70er Jahren im Westen zu schätzen gelernt hat. Also dieses Erwachsene und diese sehr, sehr komplexen Geschichten, die unter der Gattungsbezeichnung Graphic Novel laufen, die haben ja erst in den letzten Jahren im Prinzip so ihre Akzeptanz erfahren. Und ich vermute, dass dieser Manga einfach vorher nicht so in die Zeit gepasst hat, der deutschen Leser. Und denke aber, jetzt ist er umso wichtiger, dass wir ihn jetzt endlich auf Deutsch lesen können.
Und das lohnt sich auf jeden Fall, entnehme ich den Ausführungen von Björn Eichstätt.
Das lohnt sich, ja, absolut. Das lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Vor allem wirklich eine schöne Ausgabe vom Carlsen Verlag in Hardcover. Das Einzige, was man vielleicht als ja wirklich enthusiastischer Manga-Fan ein bisschen bemängeln kann, ist, dass die Ausgabe in der westlichen Lesrichtung veröffentlicht wurde, also von links nach rechts. Die klassischen japanischen Manga liest man ja immer von rechts nach links. Und das heißt eben auch, hier wurden beispielsweise die Bilder entsprechend gespiegelt, damit die Geschichte immer noch ihren Sinn hat. Mhm. Aber das fällt nur den sehr Eingeweihten ein bisschen auf. Also auf jeden Fall eine Empfehlung.
Muwa von Osamu Tezuka, zum ersten Mal auf Deutsch erschienen, Carlsen Verlag, kostet 28 Euro, aber ist eine schöne Hardcover-Ausgabe. Danke, Björn Eichstätt.
Bitteschön.
Fundstück.
Mit selbstgebauten elektronischen Instrumenten und vom Dadaismus beeinflussten Performances haben Cabaret Voltaire aus Sheffield Mitte der 70er Jahre der Industrial-Kultur den Weg bereitet. Die Möglichkeiten für einen dynamischen Minimalismus hat das Gründungsmitglied Stephen Mallinder 1982 mit dem Soloalbum Pow Wow ausgelotet. Über seinen Entwurf für das Cover der Platte sagt Star-Designer Neville Brody, er thematisiere menschliche Rituale und menschliches Schlachten. Beim Stück 1.37 kann man genau das auch hören. Getragen von einer klaren Idee geht es seinen Weg.
Das Stück 1 bis 37 von Cabaret Voltaire-Mitglied Stephen Mallinder. Gefunden hat das dieses Fundstück Paul Paulun. Kunst im Club. Das Berghain hat da Schule gemacht. Sie erinnern sich mit der Idee des Sammlerpaars Boros, die legendären Räume im Sommer 2020 mit zeitgenössischer Kunst bespielt hatten. Und was Ähnliches hat nun auch die Münchner Sammlung Götz gemacht im Club Unter Deck in der Münchner Innenstadt. Pleasure Beach, so der Titel der Ausstellung dort. Und Tobias Krone war für uns dabei.
Barkeeper Christian ist kein Ausstellungsobjekt, auch wenn der Mann mit den grauen, längeren Haaren, den blassblauen Augen und dem elegant gewickelten Schal optisch durchaus was hermacht. Eine Art Charles Schumann in etwas jünger. Nein, auch wenn Nachtclubs gerade ein Fall fürs Museum sind, weil die bayerische Regierung sie nach 6 Wochen Öffnung wieder zugemacht hat. Christian ist und bleibt Barkeeper. Barkeeper des Unterdeck.
Ich bin fast 50 und mache das schon seit ich jugendlich mit 16, 17 angefangen in der Gastronomie zu arbeiten. Und klar, es fehlt einem dann schon, wenn man so 18 Monate zum Nichtstun verdammt ist, aber...
Aber klar, Corona. Heißt keine Partynächte in diesem Club mit seinen roten Ledersesseln und vollgetagten Wänden in der Münchner Altstadt.
Werden wir jemals wieder so unbeschwert tanzen und feiern können? Oder wird man immer Angst haben, sich zu infizieren?
Cornelia Gockel, die Kuratorin der Sammlung Götz, steht vor der Leinwand gegenüber dem Tresen. Auf der lässt gerade eine Horde britischer Partykids in nassen T-Shirts ihren Hormonen bei einem Massenschunkeln freien Auslauf. Es geht hier vor allem um Sehnsucht nach der Nacht. Der hier in dieser Ausstellungsinstallation in ganz verschiedenen popkulturellen Stilen gehuldigt wird. Die Videoinstallation von Mark Lecky, Jahrgang 1964, heißt Fiorucci Made Me Hardcore.
Und hier kommt auch nochmal so eine Tanzszene, da haben die alle Schlaghosen an, fünf Leute, und tanzen exakt gleich, also wo man... Also denken, ja gut, Uniformität.
Bei diesen engagierten Tanzformationen der Disco-Dance-Scene in weißer Schlaghosentracht und teilweise Sandalen muss Cornelia Gockel grinsen. Mark Leckys Video ist eine dokumentarische Zeitreise durch die Jugendkulturen von den 70ern bis in die 90er Jahre. Von Post-Hippies über Hooligans in Lederjacken bis zu den Ravern. Immer wieder verfremdet durch Sounds, die selten zum Bild passen. Sie erinnern an die Samples, die Hip-Hop-DJs auf ihren Scratch-Platten hatten. Die Partyszenen auf der Leinwand, der Exzess, kommen dadurch unweigerlich ins Stolpern, so wie das soziale Leben in dieser Zeit. Gestolpert, getorkelt und gekotzt wird in der nächsten Arbeit, präsentiert auf einem Röhrenbildschirm auf dem Bartriesen. Die Künstlerin Nina Könnemann verbrachte mit ihrer Kamera einen Abend in Blackpool, dem nordenglischen Seebad. Hier vergnügen sich vor allem die europaweit berüchtigten Junggesellinnenabschiede.
Mit einer Handkamera gefilmt, also man sieht es so in den verwackelten Aufnahmen auch, ziemlich authentisch in einer Nacht, und zwar am Ende der Saison 2000, und sie verfolgt hauptsächlich Frauen und fängt an so, ja, sehr hoffnungsvoll, die Lichter glitzern und es ist sehr stürmisch und die Frauen sind aufgebrezelt, kostümiert teilweise wie im Karneval mit billigen Glamour-Kleidchen, High Heels und der Vorfreude des Abends.
Dann tritt das Meer über den Strand und über die Straßen. Durch die Wassermassen kämpft sich eine Straßenbahn. Ironisch erzählt Nina Könnemann das Drama dieses Abends ohne ihre durch Wind und Regen wankenden Protagonistinnen aus der Working Class zu verraten. Weiter über die Tanzfläche, vorbei an der nächsten Station, Wolfgang Tillmanns erster Videoarbeit Lights. Body, jener etwas autistisch wirkenden Studie der Disco-Scheinwerfer in Großaufnahme, die einsam zum Air-Remix von The Hacker vor sich hin blinken. Hinein durch die rote Tür in das Backstage-Kämmerchen zu Tracy Emin.
Shane, Eddie, Tony, Doug, Richard, this one's for you.
Die Tristesse einer Jugendlichen in Super-8-Optik eingefangen und der gnadenlose Sexismus der Provinz. Mit Tracy Emmons Videoarbeit gelingt ein intimer Blick in eine Künstlerinnenbiografie. Zu sehen auf den Sofas des wohl intimsten Ortes des Unterdeck. Warum die 90er Jahre hier bei den Werken dominieren? Vielleicht, weil dieses feierfreudige Jahrzehnt inzwischen der allgemeinen Verklärung anheimfällt. Für Cornelia Gockel hatten die 90er auch ihren ästhetischen Reiz. Das Unscharfe, das Malerische. Wie dieses Ensemble dem Barkeeper hier gefällt? Christian schaut sich um, schürzt kennerhaft die Lippen und nickt zustimmend.
Ja, ich würde sagen, es passt sehr gut rein. Ja. Es macht fast den Eindruck, als wäre es immer so. Irgendwie. Man hat nicht den Eindruck, es ist eine Ausstellung, sondern es ist so Teil des Konzepts. Und ja, könnte durchaus auch dauerhaft funktionieren, würde ich sagen.
Hier wird keiner stillgelegten Nachtclub-Location irgendeine Kunst aufs Auge gedrückt. Hier gelingt es, mit der Kunst auf Du und Du zu sein. Selten bekommt man die Gelegenheit, ihr so niederschwellig zu begegnen, so natürlich und so lässig. Auf roten Ledersesseln mit einem, tja, noch imaginären Bier in der Hand.
Tobias Krone über die Videoarbeiten der Sammlung Götz aus den 90er Jahren im Münchner Club Unterdeck. Noch bis zum 6. März zu sehen.